Doppel und Oranje. Rustikale Brandenburger Herzlichkeit trifft königliche Pracht mit niederländischen Wurzeln. Oranienburg gilt als das nördliche Tor zwischen Berlin und der Mark Brandenburg. Als Bürgermeister lade ich Sie zu einer Reise durch diese spannende Stadt ein, die auf eine sehr ambivalente Geschichte zwischen Toleranz und Totalität zurückschaut. Wir blicken aber nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch nach vorn und sowieso über den Tellerrand hinaus. An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Alles Gute. Ihr Alex Lesicke.
Herzlich willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit der Finalistin des bundesweiten Vorlesewettbewerbs, Sabine Wiedemann. Sabine ist gerade in die 7. Klasse des Runge-Gymnasiums gekommen und ist damit meine jüngste Gesprächspartnerin in dieser Reihe. Ich gratuliere Sabine deswegen nicht nur zu ihrem Talent, sondern auch zu ihrem Mut. Für mich gehört sie zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Sabine. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Sabine.
Hallo.
Ich bin aufgeregt. Du bist auch ein bisschen aufgeregt, hast du mir gerade gesagt, richtig?
Ja, ein bisschen.
Ja, das ist auch ganz normal. Das ist erstmal warm und die Sonne scheint. Fürs Protokoll, wir haben heute den 18. September, glaube ich. Also es ist Herbst, es ist aber ein verdammt warmer und schöner Herbst. Wir merken noch die schönen Sommertage. Und wenn das hier veröffentlicht wird, dann ist wahrscheinlich sogar schon Winter, weil wir lassen uns noch ein bisschen Zeit. Und wir sind, wie meistens, im Büro unserer Gleichstellungsbeauftragten. Schöne Grüße, liebe Christiane Boll. Wir sind sehr gerne hier. Es ist ein sehr schöner Raum. Ich kenne auch schon alle, fast alle meine Gäste. Pass auf, ich habe zum Warmwerden habe ich 5 Eingangsfragen, die ich stellen möchte. Wo findet man dich üblicherweise?
Also unter der Woche findet man mich im Runge-Gymnasium, wo ich mit rauchendem Kopf irgendwas lerne. Ansonsten am Wochenende meistens zu Hause.
Macht Sinn. Und der rauchenden Kopf heißt, das ist für dich jetzt doch eine besondere Situation. Also ja. Wir sind im September und du bist in der 7. Klasse.
Ergo. Also in der 7. Klasse sind die Anforderungen schon extrem hoch. Das hat man irgendwie ab dem ersten Tag schon gemerkt, ist alles größer, die Schule ist riesig, es ist komplizierter. Ich habe meinen Spind immer noch nicht aufbekommen.
Ja, einen Spind?
Ja, also wenn man einen im Internet bestellt, dann kann man einen von den 200 Spinden bekommen. Da muss man monatlich irgendwas zahlen, glaube ich. Und dann hat man eben einen Spind, wo man seine Sachen reinpacken kann, damit der Rucksack nicht so schwer ist. Aber der Spind hat ein Zahlenschloss und das ist mega kompliziert. Man muss 3-mal über die 0 nach rechts, dann die erste Zahl eingeben von so einem persönlichen Pin, den man da bekommen hat und so weiter. Also es ist sehr, ich habe es noch nicht hinbekommen.
Also der Spind war noch gar nicht offen gewesen?
Naja, also eine ältere Schülerin hat mal mir den Spind geöffnet, freundlicherweise. Aber ich traue mich nicht, da irgendwas reinzumachen, solange ich den nicht selbst aufbekomme.
Das ist vernünftig. Aber ich glaube, das Problem musst du... Pass auf, also der Hintergrund ist, wenn du in der 7. Klasse bist und wir haben gerade jetzt das Schuljahresanfang, dann heißt das, du bist jetzt gerade erst aufs Gymnasium gekommen, oder? Mhm. Und dass das erstmal ein großer Schritt ist, das weiß ich übrigens, ein Geheimnis, was ich dir anvertrauen möchte, das war genau meine Schule. Also ich war auch auf dem Oberen-Gymnasium.
Cool.
Ja, das ist richtig cool, ja.
Heißt das, du bist auf diesen Fotos, die in dem Gang hängen, wo die, okay, vermutlich sind das nur die aktuellsten, aber wo die ganzen Abi-Schüler aus den Jahrgängen aufgelistet sind?
Also es könnte sein, aber ja, du hast es schon ganz richtig gesagt, das sind wohl eher die aktuelleren. Zu der Zeit, als ich in der Schule war, da gab es noch Dinosaurier und der Strom, der war noch richtig, gar nicht richtig davon. Ich bin mir nicht sicher, ob die Reihe so weit zurückreicht. Also ich bin Jahrgang 2000 und das war dann noch nicht mal um dem aktuellen Gebäude, sondern das stand da noch gar nicht. Und zu der Zeit, als ich in der Schule war, da waren wir vorne in dem Gebäude nach vorne raus. Was,
das alte Gebäude?
Das war meine Schule gewesen, das ist ja, das alte Gebäude.
Da war ich auch schon mal drin. Es könnte sein, dass der Jahrgang noch drauf ist. Jahrgang 2006 ist jedenfalls drauf. Weiß nicht genau.
2000, guck mal bitte nach. Also man kann mich, ich habe damals braune Haare gehabt. Möglicherweise war ich etwas schlanker. Das kann schon sein. Also, aber man kann mich wiedererkennen.
Ah, gut.
Und ich kenne nicht mehr viele Lehrer, die von damals noch übrig sind, aber der Direktor, der war damals mein ganz junger Mathelehrer. Und Psychologiearbeiten, ja, Herr Krüger, Henry Krüger. Kennst du den schon?
Ja, den kennen wir.
Der war sehr lustig gewesen, also damals. Ich weiß nicht, ob er heute immer noch lustig ist. Der hat ja einen sehr guten Humor gehabt und wir haben uns gut unterhalten irgendwie. Und der war aber auch ein Lehrer, ne? Also Lehrer sind ja auch manchmal auch streng. Es war auch schon okay. Es ist ja auch aus mir ein bisschen was geworden, ne? Mit Ach und Krach, aber hat schon funktioniert. Magst du denn die Schule?
Ja, es geht. Also es ist wirklich gut. Also sie ist wirklich gut, Miles. Auch wenn sie ziemlich groß ist und man ein bisschen braucht, um den Klassenraum zu finden.
Kennst du schon, also ich frage mich, wie das so ist, weil ich habe ja auch zwei Töchter. Und die Große ist jetzt in der 4. Klasse und die Kleine ist jetzt in der 2. Klasse. Und die gucken natürlich auch ganz nach oben irgendwie zu den anderen und freuen sich dann auf die Nächsten. Man möchte ja gerne älter werden. Also manchmal da muss man schon nicht mehr so älter werden. Dann freut man sich einfach, wenn man nicht ganz so schnell altert. Aber sie fragen sich auch schon, wie das ist. Also und ob man aufs Gymnasium gehen kann, ob man das überhaupt schafft. Und ob sich die Freundeskreise ändern. Und ich stelle mir das ziemlich schwierig vor.
So, um ehrlich zu sein, habe ich mich das damals auch gefragt.
Na klar.
Also, ob ich gut genug bin, ob ich die Anforderungen erfülle und so. Also, vielleicht sind wir da alle ein bisschen gleich. Aber die Lehrer sind wirklich nett und ich denke, man kann es schaffen, wenn man gut aufpasst.
Ja, das glaube ich auch. Ja, also das wünsche ich dir auch, dass du da gut ankommst. Und das Wichtigste ist, hast du schon Freunde? Also kennst du noch Leute von früher? Oder?
Also viele meiner Klassenkameraden sind mit aufs Runge gekommen. Hm. Meine Freundin Luise und viele andere auch. Ansonsten, also in unserer Klasse sind meistens Leute, die sich relativ gut kennen schon, weil die meisten in so einem Handballverein sind.
Der OHC wird das sein.
Ja. Und eine meiner ehemaligen Klassenkameradinnen, die jetzt auch in meiner neuen Klasse ist, ist da auch drin. Und die meisten kennen sich schon so in etwa so ein bisschen. Es geht wirklich schnell, also. Aber eine Freundin habe ich schon gefunden, denke ich.
Jetzt schon, ja?
Ja.
Ja, was ist das jetzt her? 4 Wochen, 6 Wochen ungefähr ist noch?
Es ist jetzt die 3. Schulwoche.
Also dritte Woche. Es war ja so spät in diesem Jahr, ne? Ja, dann bist du ja wirklich, da kommst du ja gerade noch komplett an. Dann wirst du es auch schaffen, demnächst den Spind aufzumachen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Hoffen wir es.
Klar, vertrau dir. Ich habe noch eine Frage. Hast du einen Lieblingsort in Oranienburg? Ich ahne es schon fast, aber...
Die Stadtbibliothek?
Ich hätte Geld drauf gewettet. Warum?
Wegen der Bücher. Und wegen der CDs auch. Also ich leihe mir gerne CDs aus. Es ist halt immer noch schön, abends was vorgelesen zu bekommen.
Moment. Also du bist sehr berühmt dafür, dass du eine herausragende Vorleserin bist. Aber du lässt die auch gerne vorlesen?
Ja. Deshalb bin ich ja Vorleserin geworden.
Wer hat dir denn mal vorgelesen?
Ganz, ganz früher meine Mutter. Aber das ist schon lange her. Abends lese ich mir selbst vor.
Ach, du liest laut?
Ja. Meistens. Also die meisten Bücher. Die Bücher, die ich gern habe.
Aber da muss man später, glaube ich, nochmal drauf. Da habe ich noch ein paar Nachfragen. Aber okay, also die Bibliothek. Übrigens, jetzt habe ich ja gerade erzählt, dass wir den 18. September neu heute haben. Das heißt, es ist heute Mittwoch. Und am Freitag ist ein ganz besonderer Tag. Da ist nämlich der Abschluss des Lesesommers. Diesen Freitag. Sehen wir uns dazu von der
In der Bibliothek?
Das ist im Schlosspark. Wir haben nach dem... Hast du beim Lesesommer mitgemacht? Ja, du bist schon, glaube ich, fast ein bisschen zu alt dafür. Mhm. Also, das muss ich dir nachher erzählen. Aber jedenfalls sind wir ganz stolz, weil der Lesesommer, das heißt, wir haben eingeladen, insbesondere Grundschüler, und zwar so bis ungefähr in dein Alter. Danach dann sind ja die Schüler meistens auch schon ein bisschen selbstständig. Die sollen möglichst viele Bücher lesen und für jedes Buch kriegen sie einen Stempel und dürfen einen Bierdeckel in einen, so ein Gefäß machen. Und dann wird gesammelt und man hat den Lesesommer erfolgreich absolviert, wenn man mindestens 3 Bücher in den Sommerferien gelesen hat. Und wir haben zum Beispiel auch ein Mädchen, das hat über 100 Bücher gelesen.
In den Sommerferien?
In den Sommer.
Echt?
Mhm.
Cool.
Und sie werden jetzt am Freitag alle eingeladen, und zwar in den Schlosspark. Da ist dann noch ein Autor, der etwas vorliest. Und der Bürgermeister höchstpersönlich wird jemand eine Urkunde überreichen. Denn das bin ich. und die Hand geben. Und dann machen wir ein schönes Fest. Ich hoffe, das Wetter ist gut. Aber im Moment sieht es ziemlich toll aus. Ich glaube, das wird eine richtig große... Und ich bin so stolz. Ich muss das unbedingt erwähnen, weil wir haben uns... ich habe ein paar Zahlen. Wir haben uns nämlich schon im letzten Jahr total gefreut, was wir für einen Zuspruch hatten. Und wir können es uns alle nicht so richtig erklären, aber dieses Jahr war es nochmal ganz anders. Wir haben nämlich im letzten Jahr 350 Teilnehmer gehabt, die sich angemeldet haben. Und dieses Jahr sind es fast 700. Also wir waren im letzten Jahr schon wirklich. Dann haben es von denen 230, also zwei Drittel geschafft. Jetzt sind es 464, also auch gut verdoppelt. Und gelesen wurden im letzten Jahr 1800 Bücher in der Zeit und jetzt sind es 3212. Cool. In den Sommerferien.
Die haben das weitererzählt.
Ja, ich musste irgendwie so sein. Also wir haben auch tatsächlich ein bisschen Werbung gemacht, ein bisschen mehr, aber auch nicht so unglaublich viel. Und es hat aber auch dazu geführt, die waren von ihrem eigenen Erfolg so sehr überrascht, dass wir erstmal Bücher nachbestellen mussten. Die waren nämlich sofort erstmal alle leer. Und normalerweise ist in der Bibliothek im Sommer nicht so viel los, wenn man ehrlich ist. Also gelesen wird eher im Winter oder in der Schulzeit, wenn ein bisschen Routine ist, im Sommer sind alle unterwegs. Und dieses Mal, gerade in der Zeit, wo sich unsere Bibliothekare eigentlich auch mal ein bisschen ausruhen können, die haben also gearbeitet, also die sind wirklich jetzt stehend K.O. Und ich wünsche alles Gute, gute Besserung und schön, dass er so tapfer durchgeht. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Mitarbeiter. Und sie waren halt auch sehr geduldig. Also man muss sich vorstellen, jeder... Der musste, also du konntest nicht einfach nur sagen, ich habe ein Buch gelesen, sondern du musstest entweder einen Zettel ausfüllen und ein paar Fragen beantworten, du konntest ihn dann abgeben oder dann auch kontrollieren. Oder du durftest vorsprechen, also dann von einem Bibliothekar oder einer Bibliothekarin, und die hat dir eine Frage gestellt zum Buch und hat sich mit dir unterhalten zu dem Buch. Also so eine Prüfungssituation. Und also wenn du das den ganzen Tag machst und von morgens bis abends und ohne Pause, ich glaube, das ist sehr, sehr anstrengend. Aber die sind total lieb und ruhig geblieben. Ich kann das bezeugen, weil meine Töchter selber, die sind da ganz engagiert. Ich habe von dir erzählt. Und sie wollen sich das auch noch ganz genau erklären lassen, was das bedeutet. Aber meine Tochter, also meine Große in der Vierten, die ist auch gerade, die hat das Lesefieber für sich entdeckt und war ganz fasziniert von der Geschichte, was du da so geleistet hast. Aber ich kann jedenfalls verstehen, die Bibliothek ist ein super schöner Ort. Jetzt musst du mir nur mit deinen Worten mal erklären. Also du magst die Medien, die da sind, Bücher und CDs auch?
Mhm.
Nicht mehr? Achso, Spotify, du hast mir gerade erzählt, dass du kein Handy hast, richtig?
Ich habe kein Handy.
Du bist 12 Jahre und hast kein Handy?
Mhm.
Weil deine Eltern dir das nicht erlauben, richtig?
Naja, vielleicht bekomme ich bald eins, aber das müssen meine Eltern entscheiden.
Aber du hast mir erzählt, dass du es... selbst gar nicht möchtest?
Vorerst noch nicht. Ich glaube.
Wir sind uns nicht ganz sicher. Ich verstehe, glaube ich, was du meinst. Und warum nicht?
Ich glaube, es könnte mich vielleicht vom Lernen ablenken. Auf dem Gymnasium sind die Anforderungen viel höher. Um das mal anzudeuten, wir haben jetzt bestimmt schon 5 Tests in naher Zukunft. Der erste ist schon nächste Woche Dienstag.
In Woche 4, ja?
Mhm.
Welches Fach?
Deutsch. Aber ich bin gut in Deutsch. Das schaffe ich bestimmt. Das Schwierige ist auch Englisch und viele weitere Fächer. Und ich glaube nicht, dass mir ein Handy da weiterhelfen kann. Also ich benutze den Laptop meiner Mutter. Also das Ruhr-Gymnasium hat ja diese ganzen Apps jetzt auch. iSurf heißt eine, glaube ich. Und da benutze ich den Laptop meiner Mutter auch, um halt da zu gucken, ob die Lehrer geschrieben haben, weil da eben auch wichtige Sachen ankommen. Aber es ist eben der Laptop meiner Mutter. Dafür brauche ich kein Handy.
Ich finde das total schön, ehrlich gesagt. Also, dass du da noch nicht so das so eilig hast, weil ich kenne auch viele Kinder, die gerade in die Schule gekommen sind. Also ich meine, in der ersten Klasse, und die haben schon ein Handy. Und ich glaube, man muss wirklich erstmal lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, dass Handys, also durch Internet und so, Das macht, also man muss sehr, sehr vorsichtig damit umgehen. Und ja, also soziale Medien sind manchmal auch sehr schwierig. Es wird viel geschimpft, da sind auch viele komische Informationen, die nicht immer stimmen.
Falsche Informationen.
Ganz viele falsche. Man muss erstmal lernen, richtig von falsch zu unterscheiden. Und was ich auch ganz schlimm finde, ist, wenn du in so WhatsApp-Gruppen oder auch in sozialen Netzwerken, wenn Leute beschimpft werden, das passiert auch ganz häufig. Und das ist nicht ganz leicht für Menschen, also wir haben halt nie so funktioniert. Und jetzt ist das etwas Neues irgendwie für die Menschheit. Und ich glaube, wir können auch nicht so richtig gut damit umgehen. Und deswegen lass die Zeit, das machst du sehr gut und sei sehr sorgsam. Aber das, also ich wünschte mir mehr, wer da so gelassen und geduldig so wie du, da rennt dir gar nichts weg, wirklich. Das echte Leben findet immer noch außerhalb von einem Screen statt. Jetzt sind wir aber auf ein Thema gekommen. Wir müssen ja erstmal ordentlich die Eingangsfragen durcharbeiten. Also, hast du eine früheste Erinnerung an Oranienburg?
Ich glaube, ich weiß noch, als wir von Berlin nach Oranienburg gezogen sind. Da sind wir mit dem Auto gefahren, nicht gelaufen. Ich erinnere mich an die Straße und an das Haus. Und wir sind da eingezogen und da war so ein Bauarbeiter oder sowas, irgend so ein Renovierer oder wie die heißen. Der hat mir einen Steiki geschenkt.
Einen was?
Einen Steiki, also das war früher, als ich noch ganz klein war, waren das so Gummifiguren mit so einem Fuß unten dran, mit so einem runden Fuß. Und das war so ein Saugfuß und dann konnte man die auf den Tisch klatschen und dann klebten die da fest. Die gab's bei Lidl, wenn man da was gekauft hat, das war da so eine Aktion. Der hat mir einen Steiki geschenkt, daran erinnere ich mich noch, ich glaube, ich hab den sogar noch. Weiß nicht.
Das ist eine komische Sache, an die man sich erinnert, ne? Das ist sehr konkret übrigens. Aber jetzt hast du mir aber viele Sachen verraten, wo ich nochmal nachfragen muss. Also, du bist also gar nicht in Oranienburg geboren.
Nein.
Sondern
in Berlin.
Und ich verrate dir noch ein Geheimnis. Das ist das Zweite, was uns. Also, mir die beiden Sachen nur aufgefallen. Wir sind beide auf der gleichen Schule, bist du ich gewesen. Und das darf aber niemand weiter sagen. Das ist ein großes Geheimnis. Das ist, ich bin auch in Berlin. Ich bin gar kein richtiger Oranienburger. Aber das ist besser die Leute denken, ich bin schon immer in Oranienburg gewesen. Deswegen, also das muss unter uns bleiben. Ja, das ist ein Geheimnis. Ich kann dir aber trotzdem sagen, und gerade Lenitz, du kommst aus Lenitz, genauer sagen, aber nicht, wo du wohnst. Also ich glaube, das ist ganz besonders viele Berliner. Ich habe mal eine Lenitzer Schulklasse besucht und habe mal gefragt, wer von euch ist denn eigentlich in Berlin geboren? Und ich glaube, es kam ungefähr, also knapp die Hälfte der Arme sind hochgegangen. Und das ist auch gar nicht ungewöhnlich. Also meine Erfahrung ist wirklich, dass der typische Oranienburger aus Berlin kommt. Und manche vielleicht eine Generation vorher als andere. Also, aber das ist ganz, ganz viel, dass so die Berliner irgendwie irgendwann rausgewachsen sind nach Oranienburg. Und da bist du gar nicht alleine.
Hoffentlich.
Nee, also garantiere ich dir. Kannst du mal in der Schule fragen, ob da jemand dabei ist, der in Berlin geboren ist? Und ich würde darauf wetten, es gibt da mehr als eine Handvoll Menschen, bei denen das so ist. Okay, also du bist nach Oranienburg gezogen. Und dann interessiert mich natürlich, wie alt warst du denn, als du nach Oranienburg gezogen bist? Jetzt bist du 12, ne?
Ich glaube, ich war 4 oder so.
Okay.
Also, wir sind weggezogen, weil unsere Wohnung zu klein geworden ist. Also, als dann das dritte Kind kam.
Ah, das darfst du, glaube ich, auch erzählen. Ne? Du bist eine ältere Schwester, ne?
Ja. Ich habe 3 Brüder.
Wie ist das so mit Brüdern?
Also, da sie alle jünger sind, also man denkt ja immer, wenn man kleine Geschwister hat, dann ist das so, dass man von überall angebetet wird und dass sie einen als Vorbild sehen, nur weil man so ein bisschen
ist gar nicht so
vernünftig ist. Nein, es ist gar nicht so. Also, mein ältester jüngerer Bruder hält sich sowieso schon für den König der Familie oder sowas. Und die beiden restlichen orientieren sich eher so in Richtung Junge, weil ich ein Mädchen bin vielleicht. Naja, es ist jedenfalls nicht so, dass man als das große Vorbild irgendwie dargestellt wird. Und
ich glaube, das ist aber grundsätzlich bei Geschwistern nicht so. Also ich bin ja in einem Jungshaushalt groß geworden. Ich habe zwei ältere Brüder. Also ich war der Jüngste, die Nervensäge. Und jetzt habe ich aber zwei Töchter. Das ist komplett anders, kann ich dir sagen. Aber mit Mädchen, ehrlich gesagt, also ich bin ganz froh, dass ich Mädchen habe. Ich glaube, dass man hat weniger Stress. Mädchen sind meistens ein bisschen vernünftiger, ne? Und meine Mama, bei der ist aber genauso. Die hat drei jüngere Brüder. Genau wie du. Und also bei dem, was ich von ihr gehört habe, das ist keine einfache Rolle. Ne? Man hat auch ein bisschen Verantwortung und ja. Aber man wächst mit seinen Aufgaben und ich glaube, bei dir ist ja auch was draus geworden. Drei jüngere Brüder, warum strichen da? Frühste Erinnerung an Oranienburg haben mal gemacht und jetzt kommt eine ganz wichtige Frage. Bin ich mal gespannt, ob du da überhaupt eine Antwort drauf hast. Hast du so eine Empfehlung, irgendwie einen Werbespot oder irgendwie was, wo zum Beispiel ein Restaurant oder ein Verein oder ein Ereignis, irgendwas, wo du sagst, das hätte es mal verdient, erwähnt zu werden?
Der Eisspatz. Hier in Oranienburg.
Team Eisspatz, ja.
Ich bin da gern. Und der Loasi, der hier gleich nebenan liegt. Also wir waren da nicht häufig eigentlich. Aber ich glaube, wir waren da, als Mama mit uns nach Bonn gefahren ist. Und dann sind wir spät abends aus Bonn zurückgekommen. Und da sind wir da eingekehrt und es war wirklich schön. Vor allem, weil die Wände so hübsch bemalt waren.
Im Loasi? Mhm. Ja, Eisspatz habe ich mir schon gedacht als Lenitzerin. Weißt du, dass es in Lenitz gibt's, habe ich auch schon in Nervischen öfter erzählt, aber ich erzähle es nochmal. Ich habe gehört, es gibt zwei wichtige Fragen in Lenitz. Also entweder Lenitz Nord oder Lenitz Süd ist für die Lenitzer mal ganz wichtiger. Für Orte stehen, du wirst das immer gar nicht so richtig, warum das so wichtig ist. Und das zweite ist entweder Café Rondell oder Eisspatz. Das ist auch so eine Entscheidung, die da muss man sich zu bekennen. Und ich mag gerne beide gerne. Ich esse nämlich auch gerne Softeis, aber wir wechseln immer. Aber jetzt ist ja der Sommer vorbei und dann hat sich das jetzt sowieso erstmal.
Das stimmt.
Und wenn wir schon mal bei Eis sind, ist jetzt auch, aber fürs nächste Jahr. Ich finde Donna Rosa, also in der Bernauer Straße in der Oranienburger Neustadt, die haben auch echt leckeres Eis. Da bin ich auch.
Ah ja, da komme ich vorbei, wenn ich zu Klavier fahre.
Gehst du zur Kreismusikschule in der Wallstraße?
Ja.
Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du daran vorbeikommst, ja. Da kannst du auch mal anhalten.
Ich habe nur praktisch nie Geld dabei.
Ich versuche mal, ich lege ein gutes Wort bei dem Papa ein, dass er das vielleicht mal berücksichtigen
soll. Alles gut.
Okay, gut. Also, haben wir einen Werbespot gemacht. Achso, und über das Loasi, da wollte ich dir auch noch eine Geschichte erzählen, wenn ich darf. Ich erzähle so viel, aber eigentlich sollst du erzählen, aber du hast so viele Themen, die mich so ein bisschen berührt. Da muss ich auch ein bisschen mit erzählen. Weißt du, dass das Loasi eins unserer wichtigsten Gebäude in der Stadt ist?
Nein, das wusste ich nie.
Dann kann ich dir was Neues erzählen. Und zwar, das ist das Blumenthalsche Haus. Und Professor Michael Werner Blumenthal, es gibt ein Bild oben im Schloss. Also, du könntest es nachher mal angucken. Das ist hier im Flur. Der ist unser Ehrenbürger. Ach. Und der ist fast 100 Jahre alt. Und der, ich glaube, 97 ist er, wenn ich mich nicht täusche. Und der ist eine ganz, ganz große Persönlichkeit. Und zwar, er war Finanzminister in den USA, also in Amerika, in den 70er Jahren, schon eine Weile her. Und er ist zum Beispiel auch der Gründungsdirektor von dem Jüdischen Museum in Berlin. Also, und er ist aber noch in Oranienburg geboren. Und seine Vorfahren haben hier gelebt. Und am Blumenthalschen Haus, da war früher die erste und ich glaube auch einzige Oranienburger Bank, die wir jemals hatten. Und es ist tatsächlich auch ein sehr schönes Gebäude. Und ja, es ist schön, dass es so belebt ist. Und da so am Eingang von dem Schlosspark, ich glaube, das ist auch ganz belebt. Auch ein schöner Platz zu bauen. Ich kann verstehen,
ja,
dass du da gerne bist. Mit Schwecken und Lecker. Das ist auch so. Das war mit deiner Eingangsfrage schon fast durch. Eine Frage habe ich noch. Hast du ein Lebensmotto? Oder sowas wie eine Regel Nummer 1, sowas?
Also vielleicht sowas wie don't follow the crowd. Also das haben wir in Englisch gelernt. Das ist noch gar nicht so lange her. Don't follow the crowd heißt ja, folge nicht der Masse oder Menge. Und ich finde das Sprichwort wichtig für mich, weil man eben nicht immer den ganzen Leuten folgen sollte oder eben nicht ihrer Meinung sein sollte, die dann vielleicht Unsinn erzählen. Also man sollte sich schon immer eigene Gedanken machen. Das ist so mein Motto.
Das ist sehr wichtig. Also ich fürchte, auf wenige Menschen trifft das so zu, dass man das, also viele Leute denken das von sich, dass sie ihr eigenes Ding machen, aber so wirklich ganz, ganz differenzierte eigene Gedanken ist, das ist echt eine hohe Kunst, dass die Mühe geben sich nicht ganz so viele Menschen, glaube ich. Hast du ein Beispiel, wo dir das wichtig ist? Wo du deinen eigenen Weg gehst?
Also bei meiner alten Klasse gab es viele Leute, auf die man besser in bestimmten Situationen nicht gehört hätte. Oder sollte, nicht hören sollte. Ja, ansonsten, ich finde es wichtig, dass man das auch in anderen Ländern so ein bisschen einhält, damit eben sich keine Regierung etabliert, die dann eine Sache erzählt und der sind dann alle irgendwie, in dieser Sache sind sich alle irgendwie einig, ohne das auch nur einmal in Frage zu stellen.
Also eine Diktatur, sowas meinst du? Ja, das, also gerade in Oranienburg, ich fürchte da, das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil unserer Geschichte. Kennst du den schlimmen Teil von der Oranienburger Geschichte so ein bisschen? Hast du
das mal, ne? Ich kenne die Oranienburger Geschichte gar nicht.
Gar nicht? Ich stelle mir so ein bisschen auch die Frage, gerade weil ich ja auch selber Kinder habe und weil ich auch viel mit Schülern zu tun habe, wann so ein guter Zeitpunkt ist, manche Geschichten zu erzählen, die ganz wichtig sind, aber ja, die man eigentlich Kindern auch gar nicht zumuten möchte, eigentlich noch nicht mal Erwachsenen zumuten möchte, aber es ist so wichtig, dass man Dinge nicht vergisst. Und ich glaube, eine wichtige Geschichte, ich glaube, damit wirst du bestimmt in nicht allzu ferner Zukunft konfrontiert werden, Oranienburg. Es gab eine Zeit, in der Deutschland viel zu verbrochen hat. Das war die Zeit, vielleicht hast du schon mal von Adolf Hitler gehört, im Dritten Reich. Oranienburg hat in der Zeit, das war bis 1945, 33 bis 45, eine ganz besondere Rolle gespielt. Also in dem Raum, in dem wir sind, in dem Haus, in dem wir sind, da war eine SS-Kaserne. Also das waren so eine Art Soldaten, die haben keine feinen Sachen gemacht. Und in Oranienburg waren viele schrecklich, sage ich, erzähle nur eine Sache. Es gab ein Konzentrationslager. Eigentlich gab es sogar zwei. Eins der ersten war hier gewesen und später das KZ Sachsenhausen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Ja, in Sachsenhausen, da fahre ich zum Reiten immer hin. Da gibt es Schilder von Todesmarsch, oder?
Ja, das stimmt schon, ja.
Die habe ich da mal gesehen. Ich glaube, das hängt damit zusammen, oder?
Das hängt auf jeden Fall damit zusammen, ja. Und in der Zeit musst du dir vorstellen, es waren die Menschen, so wie du sagst, also die eine andere Meinung hatten oder die nicht ins Bild passten, die vielleicht an einen anderen Gott geglaubt haben oder irgendwie anders waren, die wurden eingesperrt und ganz viele auch getötet und eben auch in Oranienburg. Kann man sich heute so gar nicht mehr vorstellen, aber ja, es ist echt schwierig, wie man das erzählt, wie man das sensibel erzählt, wann man das erzählt, aber man muss am Ende doch die ganze Wahrheit erfahren, damit man selber auch geschützt ist, dass das nicht nochmal passiert. Und ich glaube, in der Hinsicht wird es für dich auch auf dem Gymnasium sehr spannend werden, weil Ja, das ist halt nicht mehr so kindlich. Jetzt erfährst du vielleicht nicht die ganze Wahrheit, aber deutlich mehr. Und wenn du viel liest und viel schaust und viel hinterfragst, dann gibt es hier in der Stadt auch viel zu entdecken. Viel Schönes, aber auch ein paar ganz, ganz schreckliche Sachen. Aber so ist das Leben, nicht nur schwarz und weiß. Ich will nochmal zurück schon, also ich muss ja erstmal, bevor ich auf das eigentliche Thema komme, versuche ich ja immer gerne den Menschen zu verstehen, der mir gegenüber sitzt. Und deswegen wollte ich dich nochmal fragen, auf welcher Schule warst du eigentlich, bevor du aufs Gymnasium gekommen bist?
Auf der Friedrich-Wolf-Grundschule hier in Lehnitz.
Das ist eine richtige Lehnitz, aber.
Ja. Also mit dem Unterschied, dass ich in Berlin geboren bin.
Ja, das zählen wir dazu. Das, aber im Prinzip das, was du verbindest mit dem Aufgewachsensein, das ist, glaube ich, ganz viel Lehnitz, ne? Und wie fandest du die, darf ich fragen, wie du die Lehnitz-Grundschule fandest, also die Friedrich-Wolf-Grundschule? Warst du da gerne?
Also ja, wirklich gern. Es war ein altes Gebäude, sehr alt schon. Die Schule ist, glaube ich, schon 75 oder sowas. Ich mochte den Schulleiter, die Leute da. Ja. Ansonsten, es war ziemlich klein. Jetzt hat es ja einen Anbau bekommen. Auch wenn der Anbau nicht so schön ist wie das alte Gebäude.
Was?
Ja.
Findest du ja?
Naja, aber die Holzverkleidung ist hübsch. Aber früher war es ziemlich klein. Ich fand das von Vorteil, als ich da ankam, weil man dann nicht ewig für den Klassenraum suchen musste. Die Klassen waren auch klein. Wir waren ja nur zweizügig. Ansonsten, wir haben jedes Jahr einen Friedrich-Wolf-Lauf gemacht. Das fand ich schön. Einmal oder zweimal musste der ausfallen. Im Grunde habe ich also nur vier gemacht von meinen 6 Grundschuljahren. Es gab viele Schulveranstaltungen eigentlich. Auch viele Klassenausflüge haben wir gemacht. Viele Klassenfahrten, das waren eigentlich immer so die Highlights, mit der Klasse wegzufahren. Wir hätten es ruhig öfter machen können als nur zweimal. Also mit der Schule verbinde ich sehr viele positive Erinnerungen.
Und trotzdem ist dann schön, wenn man den nächsten Abschnitt hat, ne?
Es kann nicht ewig so bleiben. Also irgendwann ist man zu alt dafür oder so.
Ja, aber es ist ja auch irgendwie wieder doof, ne? Also ich meine, bist du jetzt endlich die Große und dann kommst du auf eine neue Schule und bist wieder die ganz Kleine.
Ja, das stimmt.
Es ist aber okay für dich, ja?
Ja, also man hat es ja schon einmal durchgemacht. Auch wenn die Erstis in unserer Schule überhaupt nicht schlecht behandelt wurden. Sie wurden halt immer nur Erstis genannt.
Ja, das, falls du später studierst, dann wird es wieder so sein. Das ist genau das Gleiche. Und egal, wo man, irgendwann fängt man halt an. Und wer nicht anfängt, der macht halt immer das Gleiche. Das ist auch nicht gut. Du hast ja jetzt schon ein paar Mal den Namen Friedrich Wolf erwähnt. Also in Lehnitz hat man immer das Gefühl, dass alles irgendwie Friedrich Wolf ist. Weißt du, wer das ist, wenn ich mal fragen darf?
Also ich weiß, dass er Arzt war und Schriftsteller und dass er tot ist. Und ja,
alles richtig.
Und dass unsere Grundschule nach ihm benannt wurde. Außerdem denke ich, dass er ein sehr netter Mensch gewesen sein muss, weil er sich immer dafür eingesetzt hat, dass wenig Krieg in der Welt herrscht und weil er auch mal Diplomat war, glaube ich. Ich hätte ihn gern kennengelernt, so viel weiß ich von ihm. Ansonsten haben wir den nicht so oft behandelt in der Grundschule.
Ja, der hat ganz viele spannende Sachen gemacht. Also aber eine Sache, die muss ich dir auf jeden Fall erzählen, der war sehr politisch gewesen, hat also eine Meinung zu Dingen gehabt, aber er hat auf etwas ganz Populäres gemacht. Hast du schon mal von der Weihnachtsgans Auguste gehört?
Ja, er hat Bücher geschrieben, Kinderbücher auch, glaube ich.
Auch Kinderbücher, genau.
Die Weihnachtsgans Auguste, das Buch kennen wir, also nicht kennen, aber wir haben von gehört. Und das Häschen Schnurzel oder so. Die Geschichten habe ich auch vorgelesen in der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte. Und
man darf das Friedrich-Wolf-Haus und die Friedrich-Wolf-Gedenkstätte darf man nicht verwechseln. Das sind zwei verschiedene. Friedrich-Wolf-Haus ist vorne in der Friedrich-Wolf-Straße, da ist er schon wieder. Also bei der Schule vorne, also am Eingang zu dem, wenn man so von der großen Straße kommt. Und die Gedenkstätte, das war sein altes Wohnhaus. Das ist quasi Richtung Schmachtenhagen, schon fast am Ortsausgang, da irgendwo im Wald, ganz, ganz
verrückt. Ja. Da, die Straße kenne ich, das ist der alte Kiefernweg, oder?
Ja, genau. Warum kennst du denn das?
Ich bin da mit dem Rad mal hingefahren, um da vor den Hauptkindern vorzulesen, aus der Friedrich-Wolf-Grundschule.
Also du hast Hortkindern vorgelesen?
Ja.
Also das, okay, wir kommen jetzt mal so langsam zu dem eigentlichen Thema. Eine Sache ist ein bisschen schade. Ich hätte ja so gerne eine Leseprobe von dir gehört, aber wir haben vorher ein bisschen recherchiert und es ist nicht ganz unkompliziert, mit Rechten aus dem Buch vorzulesen und das dann zu veröffentlichen. Deswegen müssen wir da leider drauf verzichten. Also deswegen müssen wir uns einfach vorstellen und die Art, wie du redest, da kann man auch verstehen. Du kannst bestimmt auch super schön vorlesen. Aber jetzt musst du mir mal erklären, wie kommt man denn zum Vorlesen?
Oh, also so ganz kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß noch, dass ich froh war. Also als ich in die Grundschule gekommen bin, war ich ziemlich eingeschüchtert von den Systemen da. Also unsere Kita hatte eine Vorschule, ich war da auch drin, aber es war alles ziemlich entspannt, um das mal so zu sagen. Und als ich dann in die erste kam, war ich froh, wenn ich irgendein Fach hatte, wo ich eine Sache habe oder hatte, die ich einfach fand. Und das Lesen, als wir angefangen haben, die Buchstaben kennenzulernen und so, da habe ich mich gewundert, wie einfach das für mich war. Und diese Erleichterung darüber, dass ich da nicht irgendwie ewig pauken muss, um dann ein paar Buchstaben zusammenzuziehen, die hat dazu geführt, dass ich dann den Vorteil im Lesen so ein bisschen erkannt habe. Ich habe mich dafür interessiert und dann habe ich irgendwann meine eigenen Bücher gelesen im Hort.
Warte mal, ich muss mal nachfragen. Du hast aber, als du in die Schule, also man denkt ja, jemand, der so Sachen macht wie du, der muss ja wahrscheinlich schon mit 4 Jahren gelesen haben. Aber du bist trotzdem ein ganz normales Mädchen. Also du, als du in die Schule gekommen bist, konntest du doch gar nicht lesen. Du hast in der Schule gelesen.
Nein, im Grunde konnte ich noch nicht lesen. In der Kita, das weiß ich noch, habe ich mir manchmal ein Buch genommen und da die Artikel rausgefiltert aus dem Text. Ich konnte der, die und das lesen.
Das hast du wiedererkannt.
Und ich wusste, dass IE langes I bedeutet. Der, die und das konnte ich lesen. Und dann habe ich der, die und das aus den Büchern rausgelesen. Aber die anderen Buchstaben kannte ich alle noch nicht und konnte auch sonst nichts lesen.
Okay, und in der Schule war das dein Fach, wo du gut zurechtgekommen bist. Mehr als Mathe?
Ja, mehr. Deutsch war eigentlich immer so mein Schwerpunkt. Das Lesen fiel mir leicht und das Schreiben demnach auch. Also in Rechtschreibung war ich nicht schlecht, weil ich mir eben oft Texte angesehen habe und mir diese ganzen Regeln auch in den späteren Klassen, die man dann kennenlernt, die habe ich dadurch verinnerlicht, dass ich mir die Texte sozusagen eingeprägt habe. Vor allem mit der Zeichensetzung ist das ganz einfach, wenn man ab und zu ein Buch liest und dann auf die Gänsefüßchen achtet, wie die gesetzt sind.
Ich gucke nebenbei so ein bisschen auf meine Zettel, weißt du, also nicht, dass du dich wunderst, aber ich habe mir so ein bisschen überlegt, was ich dir so fragen könnte und das macht es mir ein bisschen einfacher. Jetzt hast du dich davon abgelenken lassen, du kannst dann einfach auch weiter erzählen. Also, aber was ich verstehe ist, dass du schon, was halt auch Spaß gehabt am Lesen, kann das ja einfach sein. Also, das ist, man liest ja Texte, weil man einen Zugang hat, weil es Spaß macht und dann liest man noch mehr Texte.
Also, nach der Schule waren wir immer im Hort, in so einer Einrichtung über der Schule, wo die Erzieher auf uns aufgepasst haben, weil meine Mutter halt lang auf der Arbeit ist und mich nicht direkt nach der Schule abholen konnte. Und da standen viele Bücher im Regal herum. Und dann habe ich mir die angeguckt und weil ich noch nicht so gut lesen konnte, habe ich die auch eher nach den Covern als nach den Klappentexten.
Ja, so fängt man an, oder?
Ja, und dann habe ich so ein Buch gefunden, da war ein Gorilla drauf. dann dachte ich mir, das ist ein Buch, das handelt so ähnlich wie von King Kong oder so. Und dann habe ich da reingelesen und dann habe ich das Wilde Pack kennengelernt. Das Wilde Pack ist eine richtig schöne Buchreihe. Es ist die erste Buchreihe, die ich überhaupt vollständig zu Hause stehen habe, glaube ich.
Wie alt soll man sein? Also für welches Alter ist das geschrieben?
Ab 7 oder so. Mhm. Ich habe da mit 6 oder so dran angefangen. Das Buch stand im Hort, das war der 4. Band. Habe ich angefangen, den zu lesen. Es geht darin um eine Bande Tiere, die in der Stadt lebt und der eigentlich alles egal ist. Also die leben da, ernähren sich so ein bisschen von den Abfällen der Menschen und gehen denen aus dem Weg. Und dann kommt Hamlet zu ihnen, ein Wolf, der aus dem Zoo geflohen ist, weil der Zoodirektor ihn zu einem Pelzmantel machen will. Und mit seinem Freund, dem Gorilla Barnabas, erobern die das Wilde Pack halt so ein bisschen und dann lernen die Tiere eben Selbstvertrauen zu fassen und sich einander anzuvertrauen und zu einem richtigen Team zu werden. Und irgendwann schmieden sie den Plan, ein Schiff zu bauen und damit aus der Stadt zu fliehen, weil sie in eine Kirche kommen und die Geschichte sehen, wie Noah die Arche gebaut hat. Und nach dem Vorbild wollen sie das Schiff bauen und dann damit von aus der Stadt raus über den Hafen und übers Meer segeln und jedes Tier in seine Heimat zurückbringen. Die Geschichte zieht sich über 15 Bände hin. Ich habe alle zu Hause stehen und mehrmals durchgelesen. Ich war fasziniert von der Geschichte. Also ich fand die wirklich großartig. Ich lese sie auch jetzt noch den jüngeren Brüdern immer vor.
Ist die Reihe beendet?
Ja.
Es gibt, also du darfst nicht das Ende verraten, aber es gibt ein Happy End hoffentlich.
Ja.
Natürlich.
Es ist ja Platz 7.
Ja, okay, ja, das stimmt, ja. Ich habe in der Bibliothek gesehen, es gibt so ganz viele Reihen und je nachdem, welches Alter man hat, kennt man so eine bestimmte Reihe. Also Harry Potter kennt ja jeder, ne? Also das kennst du wahrscheinlich auch. Also alle, die ein bisschen jünger sind, die sind damit aufgewachsen als ich, meine ich. Und bei meiner Tochter wiederum, die ist ja wiederum noch ein bisschen jünger als du, da ist Land of Stories, das ist ein ganz großes Thema. Wirst du wahrscheinlich, ja, ist wahrscheinlich...
Kenn ich nicht.
Ja, du bist so alt, ja, aber das ist ihr so ein Buch und sie hat in der 3. Klasse damit angefangen und bin sehr stolz, dass sie muss nach der Mama kommen. Ich habe beide Talente gehabt, aber ich war nicht so leidenschaftliche Leser gewesen wie sie und bin da super stolz, dass sie da solche Bücher liest. Also für Jüngeren, na, also eigentlich für beide, Let Our Stories und das Wilde Pack.
Das Wilde Pack.
Also das. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man beides auch in der Bibliothek ausborgen kann.
Ja, die CDs vom Wilden Pack haben die da. Nicht alle, aber ein paar. Meistens sind die aber ausgeliehen.
Weißt du, an wen ich gedacht habe, als ich mich auf dich vorbereitet habe? Beziehungsweise die Bibliothek hat mich ja auf dich aufmerksam gemacht sogar. Matthias Arnold, hast du von dem schon mal gehört?
Nein.
Wahrscheinlich nicht, habe ich mir schon gedacht. Warte mal kurz. Es gibt eine Podcast-Folge, Nummer 28, auf die kann ich mal verweisen. Matthias Arnold, der ist nämlich ein Hörbuchautor und Produzent. Leo, die Abenteuermaschine hat er gemacht. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ist auch, glaube ich, eher für Jungs und auch für jüngere Jungs. Und der ist aber wirklich ganz niedlich, ganz schön und der ist auch sehr engagiert, auch in Oranienburg, macht viel für Kinder und so. Und bei dem, was er so macht, der kennt auch die berühmtesten Synchronsprecher. Also bei Leo und der Abenteuermaschine, da sind also...
Ach, cool.
Das ist richtig cool. Also und er hat halt mit denen zusammengearbeitet. Das ist ein Oranienburger. Und habe ich mir schon überlegt. Also irgendwann bei der Gelegenheit, vielleicht kann ich euch ja mal vorstellen. Also das, ihr solltet euch auf jeden Fall kennen, gerade weil ihr ja beide Oranienburger seid. Hast du noch andere Bücher, die du so empfehlen kannst, wo du sagst, also die dir wichtig waren in deinem Leben?
In der Bibliothek habe ich Rory Cats gelesen, als ich älter wurde und das Wilde Pack nicht mehr so interessant fand. Die Reihe jetzt irgendwie ewig lang und wird nur weitergeführt von den Autoren. Das ist ein Autorenteam, also kein Einzelautor, unter dem Namen Erin Hunter. Und da geht es so um Katzen vorwiegend, um Katzenclans, die wild im Wald leben. Es sterben ganz schön viele in der Reihe, aber es ist
ein Kinderbuch.
Ja, so ab 10 etwa.
Das ist schon ein bisschen Okay, machst du lieber Hunde oder Katzen, wenn ich frage?
Katzen.
Okay, machst du Hunde?
Ja, aber mit Katzen hatte ich irgendwie mehr zu tun. Also Hunde sind nicht, Hunde können nicht schnurren.
Das ist ein Fakt, ja. Beleg. Nee, also ich habe auch zwei Katzen, mag auch sehr gerne Katzen. Ich weiß ja bloß nicht, warum man sich da entscheiden muss immer. Also ich mag eigentlich auch Hunde und ja, man kann viel tausendmal besser mit Katzen. Die sind halt weicher, ne? Ja, Hunde haben auch andere Qualität. Ich habe auch schon Hunde gehabt und kann beides empfehlen. Noch eine ganz andere Frage, die finde ich aber auch wichtig. Bist du eigentlich jemand, der lieber in der Bibliothek neue Sachen ausleiht und die dann wieder zurückgibt? Oder gibt es ja auch Menschen, wenn sie was lesen und schön finden, dann wollen sie das Buch auch einfach haben? Einfach, weil es, ist dir das wichtig?
Das kommt auf die Art des Buchs an. Also wenn ich ein Fantasy-Buch habe, das irgendwie eine tolle Geschichte ist, und das ich in der Bibliothek gefunden habe. Ein Beispiel ist Eragon. Ich mag Eragon, ich habe die Reihe noch nicht fertig gelesen. Ich lese sie gerade, das spielt im Mittelalter ungefähr, um einen Jungen, der einen blauen Stein findet, der aus armen Verhältnissen kommt, und der findet vor seinem Dorf im Wald einen blauen Stein und will den dann verkaufen für Geld, weil die Familie nicht so reich ist. Und dann eines Nachts schlüpft aus dem blauen Stein, der in Wahrheit ein Ei ist, ein Drache. Und dieser Drache, den nennt er dann Saphira, das ist eine Drachin, die verändert dann sein Leben total. Weil wenn man einen Drachen berührt, wird man zu seinem Reiter. Und die Drachenreiter, also dann gibt es einen Bösen und den muss er dann bekämpfen mit seinem Drachen. Darum geht's so im Groben. Und wenn ich dieses Buch ausleihe, dann lese ich mir das gerne durch. Ich habe den ersten Band mir auch gekauft. Aber ich weiß nicht, wenn ich das einmal durchgelesen habe, dann ist man damit auch fertig. Vielleicht lese ich es 10 Jahren nochmal, wenn die Geschichte in Vergessenheit geraten ist. Dann werde ich die Bücher irgendwie wieder aufstöbern. Aber im Grunde gibt man das dann gern auch wieder zurück. Allein schon wegen des Platzes. Ich meine, die sind so dick und mein Zimmer ist so klein.
So viel wie du, das geht ja gar nicht.
Sachbücher kaufe ich lieber, eben weil ich das Wissen dann ab und zu mal nachschlagen kann. Vor allem so Tiersteckbriefe, die dann da drin sind, die ich dann mir durchlese. Die kann man immer mal wieder lesen. Und wenn man das Buch dann erst ausleihen muss, ist das ein bisschen hinderlich. Deshalb kaufe ich lieber Sachbücher und sowas. Aber Fantasy leihe ich gern aus, wenn ich kann.
Ja, kann ich verstehen. Jetzt ist es aber, du liest ja nicht nur gerne. Also das ist ja schon eine Sache. Du magst ja auch gerne einfach vorlesen, beziehungsweise lautes Lesen.
Ja.
Also die meisten Leute lesen leise. Warum ist es dir wichtig, laut zu lesen?
Ich mache das nicht bei allen Büchern, nur bei denen, die ich wirklich sozusagen vergöttere. Aber es ist eben dadurch, finde ich, noch wirklicher, sich vorzustellen, weil man ja die eigene Stimme hört und sich daraus Bilder zusammenfügen, vor dem inneren Auge sozusagen. Ich finde auch, dass man dadurch die Betonung stärkt. Und ich finde es einfach schön, mal so ein bisschen vor sich hin zu quasseln. Also, ab irgendwann habe ich nur noch laut gelesen. Es gab eine Zeit, da war ich ständig heiser und ich habe nur noch laut gelesen. Stundenlang auch. Es macht mir auch noch Spaß. Ich lese im Unterricht auch gern die Aufgabenstellung vor. Ich meine, es ist nur eine Aufgabenstellung, aber sowas vorzulesen ist halt einfach und man bekommt eine gute Note in der Mitarbeit. Für quasi so wenig Mühe. Und deshalb
lese ich. Ja, das waren so Sachen, die habe ich sehr spät rausgefunden. Das war mir als Schüler nie klar gewesen, dass es so einfach sein kann. Entschuldigung. Ja, Mädchen sind doch schlauer als Jungs. Das muss man halt auch gleich was anderen Kindermatchen stellen.
Hey, ja. Also, ich habe oft laut gelesen, wirklich, wirklich oft. aber eben nur die Bücher, die ich gern hatte. Und das Wilde Pack, das habe ich jetzt irgendwie 4-mal laut durchgelesen, die gesamte Reihe rauf und runter. Irgendwann habe ich mir mal das Ziel gesetzt, dass ich jedes Wort aus der Reihe auswendig lernen will. Aber ich glaube, das ist unmöglich. Meinen Brüdern lese ich das noch.
Kannst du teilweise Bücher auswendig?
Naja, es gab ein Buch. Also ich hatte zuerst nur die CD aus der Bibliothek ausgeliehen. Das hieß Ich, Toft und der Geisterhund von Sandkars. Mhm. Dann ging es um so eine Insel, Sandkars. Da lebte auf einem Parkplatz mit so einem kleinen Haus eine Katze mit einem Hund zusammen. Und der Hund hieß Toft und die Katze hieß Disse. Und Disse erzählt die Geschichte in der Ich-Erzählung. Und irgendwann taucht ein Hund auf der Burg auf, die von Leuten besichtigt wird, die dann alle auf dem Parkplatz vor der Burg parken. Und wenn da keine Leute mehr sind, weil sie alle Angst vor dem Hund haben, dann klingelt die Kasse nicht mehr vom Parkwächter. Und Disse hat sich Sorgen gemacht, dass sie bald nichts mehr zu essen haben. Dann haben sie einen anderen Hund engagiert, der Detektiv, also Polizeihund war. Und mit dem haben sie dann den Fall gelöst. Und ich habe diese CD geliebt. Ich habe die jeden Abend gehört. Jeden Abend. Rauf und runter. Also mit dieser Katze, die total hochnäsig ist. Und dann dem Hund gegenüber immer so, Toff, du Idiot. Also es ist wirklich lustig. Und irgendwann habe ich mir das Buch gekauft. Und jetzt kann ich wirklich einzelne Passagen davon, also ich konnte es mal auswendig. Manchmal habe ich den Anfang, wenn ich irgendwo in einem Feriencamp war, wo ich keine CDs mitgenommen habe oder mitnehmen konnte, habe ich mir den Anfang vor dem Einschlafen durchgespielt, sozusagen im Gehirn. Und das eben sozusagen abgespielt.
Vor deinem inneren Auge.
Ja.
Sag mir nochmal, wie das heißt. Ich glaube, das könnte genau für meine Töchter sein.
Ich, Toft und der Geisterhund von Sandkars.
Ich, Toft und der Geisterhund. Ich wusste mal erzählt von einer Kollegin von mir, die hat zwei ganz komische Talente. Also das fällt mir jetzt aber gerade ein, ich weiß gar nicht, also passt schon. Der eine Talent ist, wenn man aus einem Buch erzählt, von einer bestimmten Stelle, irgendwie, wo das und das passiert ist, ist sie in der Lage, das Buch aufzuschlagen und diese Stelle sofort zu finden. Also, das ist absolut absurd. Und das zweite Talent, was sie hat, finde ich, mal weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich lehne mich aus dem Fenster, ich werde im Nachhinein mal fragen, ob ich das da veröffentlichen darf. Ist aber auch so irre. Du kannst dir ein Wort ausdenken, was ganz lang und irre ist, sprichst du aus und dann kann die dir wirklich auf Anhieb sagen, wie viele Buchstaben das sind.
Ah, ich habe das mal in einer Fernsehshow gesehen, dass da ein Junge war, das war dieses Klein gegen Groß, hieß die Show, glaube ich. Da war ein Junge, dem konnte man lange Wörter sagen und der hat die Buchstaben in irgendwie 0 Millisekunden gezählt.
Ich denke da nicht drüber nach. Ja, das ist absolut faszinierend. Ja.
Das Talent habe ich nicht, ehrlich, ich zähle da ewig.
Ja, ich stehe da auch da und muss meine Finger benutzen. Ja, es gibt komische Sachen. Ich habe gehört zum Thema Vorlesen, also das klingt ja alles erst faszinierend, vor allem auch, was jetzt daraus geworden ist. Aber ich habe gehört, wir wollen ehrlich sein, das soll auch eine Belastung für deine Familie gewesen sein zwischendurch.
Ja, also sie waren streckenweise wirklich genervt. Haben dann die Treppe hochgerufen. Sabine, sei leise, es ist schon 22:30 oder so.
Eigentlich kann man sich ja freuen, wenn ein Kind so engagiert ist und so
gerne. Ja,
ist.
Aber.
Wünscht sich ja wieder Papa in halt. Aber man hat doch Nerven dann irgendwann, ja?
Ja, ab irgendwann waren sie dann halt. Vor allem, weil die Brüder dann halt auch so laut sind. Jetzt gehe ich in mein Moritz-Zimmer auf die Tür zu. Mein Zimmer hat keine Tür. Mein Zimmer hat nur so einen Vorhang. Mach die Tür zu und gehst da. Meistens stört das die anderen nicht. Aber also manchmal waren sie wirklich genervt. Aber so wird man halt auch nicht besser, wenn man manchmal auf die Eltern hört. Also.
Was denn ja?
Also, ich habe weitergelesen. Eine Spur leiser.
Also du würdest empfehlen für alle, die uns zuhören, jetzt nicht immer auf die Eltern hören, nur manchmal.
Ja, in manchen Situationen, die irgendwie ernst sind.
Ja, das kann ich auch sehr gut verstehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das teilen möchte, die Empfehlung. Ich bin ja auch selber Sohn von, aber ich bin auch Papa, also ich kenne beide Seiten. Und insofern, so ein bisschen hören ist manchmal auch okay, aber auch nicht immer, das verstehe ich irgendwie auch, das ist schon gut. Und am Ende, also weil du so viel und so laut vorgelesen hast und deine Eltern, so habe ich die Geschichte gehört, am Rande der Verzweiflung waren, hast du da Kontakt gefunden? Erzähl mal.
Darf ich den Namen sagen?
Klar, also wenn es was Nettes ist, immer.
Klar, also wir haben eine Schauspielerin kennengelernt, die ist Synchronsprecherin, die heißt Andrea Aust und die ist sehr nett. Und also zuerst hatten wir, also Papa hatte so einen Mandanten und der hat uns da weiterempfohlen zu Andrea Aust, die ist Synchronsprecherin und wirklich sehr nett. Und die hat mich dann so ein bisschen gecoacht im Vorlesen.
Ganz kurz. Weil der Papa, ich habe jetzt auf Pause gemacht.
Ist alles okay, nur den Namen des Mandanten nicht
nennen. Ich kenne deine komischen...
Ja, das ist auch gut so, ne? Weil Mandanten sind geheim. Und Andrea ist aber keine Mandantin. Das ist alles okay. Da war es völlig in Ordnung. Andrea ist okay.
Ich affirmiere, dass du noch mal so machst, ab dem Moment, wo Papa hat einen Mandanten, dass du den Satz einfach so nicht sagst. Oder kann man den,
hey, das ist völlig okay. Wie gesagt, nur den Namen. Ich hatte Angst, dass sie jetzt
ich
den Namen...
Ich habe den Namen überhaupt nicht in Erinnerung behalten.
Okay, dann fangen wir noch mal an der Stelle an, wo du gesagt hast, Papa hat einen Mandanten und der kannte... Das, wenn du das noch mal wiederholen kannst. Moment. 3, 2, 1.
Also Papa hatte einen Mandanten und der hat uns da weiterempfohlen, weil meine Eltern ein Mittel gegen das ganze Gelese suchten oder zumindest einen Sinn sollte das Ganze haben. Und dann hat er uns weiterempfohlen zu Andrea Aust. Dann haben wir die besucht in Berlin. Die ist wirklich nett. Und die hat mich gecoacht so ein bisschen im Lesen. Mit Gedichten, mit Märchen auch. Ein Gedicht war besonders lustig, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Mit Märchen, mit Fabeln und so weiter. Und wir haben die Betonung geübt. Vor allem das, früher habe ich immer so ein bisschen hart und abgehackt gelesen und das Ganze dann sehr deutlich formuliert. Und
das hat deine Eltern genervt?
Ja, ja, meistens. Und dann sind wir zu Andrea ausgegangen und die hat das sozusagen behoben. Also, dass die Stimme so ein bisschen weicher wurde, ein bisschen langsamer, ich lesen sollte. Und dadurch wurde das Lesen dann auch weniger anstrengend sozusagen. Also, ich kann jetzt viel länger lesen, als ich es früher konnte, ohne dass ich heiser werde. Und im Grunde haben wir das nur Andrea auszuverdanken.
Ich muss unbedingt, dass meine Tochter sich das anhört. Weil, nicht dass meine Tochter liest erstmal nicht laut. Sie liest leise. Aber sie soll jetzt in der 4. Klasse ein Buch vorstellen und auch eine Leseprobe dazu machen.
Buchvorstellungen kenne ich, die haben wir auch oft gemacht.
Und das Problem ist aber, sie hat 2 Minuten Zeit. Und sie möchte gerne natürlich in den 2 Minuten möglichst das komplette Buch vorstellen. Das heißt, dass sie in einer unglaublichen Lesegeschwindigkeit da versucht durchzukommen und dabei auch nicht atmet, sondern einfach versucht, möglichst viel da reinzubekommen. Und ich habe ihr versucht, irgendwo, aber ich bin da der Papa und was weiß ein Papa schon, ihr zu sagen, versuch mal weniger Text und das dann vielleicht ein bisschen langsamer und betonter. Ist mir nicht gelungen, sie davon zu überzeugen. Sondern sie macht es weiter sportlich. Aber man versteht halt auch weniger und ich glaube, das ist auch wirklich das Anstrengende für die Stimme.
Also wir hatten diese Buchvorstellung auch. Da hatten wir aber 3 Minuten Lesezeit.
Vielleicht waren es auch 3 Minuten, das weiß ich jetzt nicht.
Ja, plus die Einleitung. Also die Einleitung zählte bei uns nicht dazu. Mhm. Und danach hatte man 3 Minuten, da konnte man eine Textpassage aus dem Buch vorlesen. Am besten stoppt man da die Zeit und übt das so ein bisschen.
Alexa hilft. Alexa macht einen Timer, das funktioniert wunderbar.
Und man sollte die Einleitung auch üben. Es gab einen aus meiner Klasse, der hat sicher seine Textstelle sehr gut geübt, daran zweifle ich nicht. Der war auch ein guter Schüler eigentlich. Aber es ist die Aufregung, die das Ganze dann doppelt so schnell werden lässt, wie man es eingeübt hat.
Ja, was?
Und der hat das dann runtergerattert. Ich glaube, er hatte nur noch die Hälfte der Zeit, die er eingeplant hatte. Also solche Leute tun einem dann irgendwie auch wirklich leid. Also man muss wirklich darauf achten. Am besten liest man es auch anderen Leuten vor, damit man langsamer wird, sich ans Publikum auch schon so ein bisschen gewöhnt. Und damit man, also man muss die Wörter so ein bisschen über die Zunge rollen lassen und auch spüren, bevor man sie sozusagen ausspricht. Und vielleicht könnte man da noch arbeiten.
Wir sind ja alle noch jung, also jeder kann besser werden und arbeiten. Ja, nur wenn man so ein Profi so gegenüber sitzt, also da vielleicht hast du ein paar Tipps irgendwie. Was habt ihr für Übungen gemacht mit Frau Aus?
Übungen, also die Papa macht das, glaube ich, auch im Chor. Übungen, die mit der Stimme oft, haben wir Konsonanten, haben wir aufgereiht hintereinander. Und die haben wir dann ganz schnell hintereinander sozusagen gesagt. Und wir haben versucht, daraus Lieder zu bilden. Zum Beispiel Hänschen klein ging allein. Und immer in der Reihenfolge. Und haben versucht, daraus Lieder zu bilden. Und dadurch entsteht dann so eine Art Gefühl für die Stimme auch. Und wir haben Lockerungsübungen gemacht für die Zunge, für die Lippen, die man vor dem Vorlesen machen kann. Wenn man zum Beispiel irgendwo vorliest, dann kann man so ein bisschen mit den Lippen brabbeln. Ich kann es nicht mehr so gut. Und mit der Zunge schnalzen auch. Solche Übungen so in etwa. Sowas Ähnliches macht Papa, glaube ich, auch im Chor.
Dein Papa ist im Chor?
Mhm.
Cool.
Im St. Hedwigs Chor.
Das ist aber nicht in Oranienburg, oder?
Nee.
Also so ein bisschen Kontakte in die große Stadt Berlin habt ihr dann wahrscheinlich.
Ja, immer. Oft noch.
Natürlich, ja. Ist ja, da ist auch sehr viel Kultur. Das ist schön. Also dann habt ihr auch so ein Gefühl oder so eine Neigung zur Stimme und ja, kann ich auch verstehen, also auch die Schmerzen, wenn das noch nicht so ganz ausgereift ist. Und, aber es ist ja so, wenn man auch ein Instrument lernt, Klavier spielst du auch?
Ja.
Auch nur so, dass es wehtut oder schon, dass man gut genießen kann?
Ich glaube, Klavier spielen kann ich noch nicht so gut, wie ich lesen kann. Also ich übe schon, wirklich. Aber naja, also ich weiß nicht, ob ich so wirklich gut in den Tasten bin, so wie Mozart oder so.
Ja, okay. Dann müsste ich ja mal mit den Besten, ne?
Aber ich denke schon, dass ich gut bin. Es hört sich jetzt jedenfalls nicht zum Davonlaufen an. Also, es ist wirklich gut, finde ich.
Ja, ich habe gehört, es ist sehr gut, ja. Nee, aber trotzdem kennst du das auch. Auch da hat man erstmal die Phase, also es ist nicht von dem ersten Tag an, wo man lernt, klingt super, sondern das ist am Anfang erstmal eine Phase, wo alle ja. Beteiligten ein bisschen durchhalten müssen.
Das kenne ich jetzt auch von den kleinen Brüdern, die jetzt Trompete lernen.
Oh.
Das klingt am Anfang auch so
ein bisschen. Wie versteht ihr euch mit euren Nachbarn eigentlich?
Oh,
also. Nee, das ist gut, ich ziehe die Frage zurück. Aber ja, man muss dann auch schon ein bisschen tolerant irgendwie sein, ne?
Ja, also ja. Aber ich bin froh, dass der Jüngste von uns jetzt viel übt auch mit der Trompete. Also nur so wird man besser und nur so klingt es dann am Ende eben nicht wie so ein Furz.
Ich habe eine kleine Geschichte, vielleicht darf ich die einstreuen. Ich wollte ja auch mal ein Instrument lernen und ich wollte auch Klavier lernen. Und das lag daran, weil ich hatte eine Klassenkamerade, die fand ich auch sehr toll und die hat Klavier gespielt. Es war in der ersten Klasse, glaube ich, gewesen. Und meine Eltern haben mir gesagt, pass auf. Also ich habe ihnen gesagt, wir kaufen jetzt ein Klavier. Und ja, und meine Eltern haben aber gesagt, wir fangen vielleicht doch erstmal mit einer Blockflöte an. Und dann kann ich mich ja immer noch steigern. Und dann habe ich ein halbes Jahr mit der Blockflöte da versucht, irgendwas zu machen. Und wusste aber auch, mit einer Blockflöte werde ich das Mädchen nie beeindrucken können.
Ah, ja.
Und damit war dann meine musische Karriere dann relativ schnell dann noch beendet gewesen. Denn ich habe da auch nie wieder den Ansatz gefunden. Mindestens schiebe ich jetzt darauf. Aber habe dann eine andere Sache für mich erschlossen. Nee, aber ich beneide, ich kenne auch eine Familie und da können alle musizieren und die singen auch zusammen und die machen also ein bisschen Kammermusik und das ist Es ist so schön, wenn man sowas kann oder wenn man das auch Kindern vermitteln kann. Das ist wirklich beneidenswert. Also das ein paar Sachen kann ich meinen Kindern vermitteln, aber nichts, was in die Richtung geht.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also es ist wirklich schön, auch den Brüdern zuzuhören, wie die üben, weil man eben wirklich am eigenen Leib spürt, wie sie besser werden.
Ja.
Mein Bruder, also mein ältester, jüngerer Bruder, der hat mit Blockflöte auch angefangen. Aus dem einfachen Grund, weil seine Schneidezähne waren noch nicht ausgefallen, also die Milchzähne waren noch nicht raus. Und deshalb konnte er noch kein Saxophon spielen, wie er es sich gewünscht hatte. Und dann hat er mit Blockflöte angefangen. Das klang schön am Anfang auch. Also am Anfang noch nicht so, aber dann irgendwann. Und nach 2 Jahren oder so ist er dann zu Saxophon gewechselt. Und jetzt, am Anfang klang Saxophon auch nicht so gut. Es muss irre schwer sein, aus so einem Blasinstrument so einen Ton rauszubekommen. Also irgendwie bin ich froh, dass man bei Klavier bloß eine Taste drücken muss. Aber ab irgendwann klang es wirklich gut. Und er übt auch jeden Abend.
Ja, da merkt man auch dann die Fortschritte. Mögt ihr das ist ja nicht direkt die von der Stadt, die Musikschule, sondern vom Landkreis. Es gibt den Landkreis und die Stadt. Also bei der Stadt ist der Bürgermeister der Chef und beim Landkreis ist der Landrat der Chef. Und die Stadt ist Oranienburg und dazu gehören auch die Ortsteile, zum Beispiel auch Lenitz. Und der Landkreis ist aber so die ganze Region. Und die Musikschule gehört zum Landkreis, muss man wissen. Aber ist halt auch in Oranienburg. Und jetzt würde mich mal interessieren, ob du die Musikschule gerne magst.
Also ja, auf jeden Fall. Ich habe da eine sehr gute Klavierlehrerin. Ich hatte da auch früher, also die haben auch ein fest einstudiertes Lernsystem sozusagen. Am Anfang kommt man in die Vorschule sozusagen. Ich habe vergessen, wie die das da nennen. Da lernen die so ein bisschen alles kennen auf einmal. Lernen sich mit
verschiedene Instrumente, dass man so gucken kann.
Ja, vertraut zu machen. Dann kommt das Instrumentenkarussell. Dann wird man monatlich, bekommt man ein neues Instrument zu lernen und wird da so ein bisschen eingewiesen. Und nach dem Instrumentenkarussell sucht man sich dann ein eigenes Instrument aus. Mhm. Und da habe ich Klavier gewählt. Und da habe ich eine wirklich nette Lehrerin, mit der man auch ab und zu plaudern kann. Und die anderen Leute, da kenne ich kaum. Aber ich finde, die Musikschule ist eine tolle Sache, wo die Schüler sich auch wirklich Fortschritte machen und sich fortbilden. Es gibt da auch ab und zu Konzerte. Bei einem habe ich mal gespielt. Naja.
Also Publikum ist ja auch vertraut, ne?
Ja, es geht, ja.
Für dein Alter, also das ist total beeindruckend. Ich habe dir da auch noch eine Geschichte von mir. Also, ich kann mich erinnern, da war ich in der Schule gewesen und ich war in der Aula, du weißt ja, die Aula von der alten Schule.
Mhm.
Und wir haben dann irgendwie Politiker sprechen gehört, wie sie diskutiert haben da vorne. Und ich war so beeindruckend, wie man in der Lage sein kann, auf so einer großen Bühne zu stehen und miteinander zu sprechen. Und ich hätte mich das nie getraut. Und dann später, das war für mich sehr wichtig gewesen, dann habe ich, weil ich mir das auch selbst sehr gut vorstellen konnte, mal sowas zu machen. Also den Wunsch hatte ich tatsächlich schon immer. Mein eigener Papa, der hat auch schon sowas gemacht. Also der war auch schon Bürgermeister gewesen. Ja, es ist komisch, aber es ist wirklich so. Und dann habe ich bei unserer Schultheatergruppe, Theatergruppe Obst, kennst du, gibt es die noch? Oranienburger Bombenstimmung.
Ich hab das...
Vielleicht wird das noch für dich interessant.
Gehört.
Ich kann die total empfehlen.
Also ich bin irgendwie über den Namen gestolpert, aber ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich weiß es nicht.
Ich vermute, dass es die noch gibt. Also es ist noch nicht so lange her, dass ich von denen gehört habe. Also es gibt am Ruhrgymnasium oder mindestens gab es lange Zeit eine Theatergruppe Obst. Und die hatten eine Theaterlehrerin, Frau Baumgart, die habe ich auch total geliebt. Und gab es ein Vorsprechen. Aber noch nicht für die Theatergruppe, sondern für darstellendes Spiel, was so eine Art, also es gab Musik und Kunst und darstellendes Spiel. Also, und ich wollte es unbedingt machen, weil ich lernen wollte, vor Publikum zu bestehen. Das war so eine Hauptmotivation gewesen. Und habe da all meinen Mut genommen und ich bin mit Ach und Krach dadurch gefallen. Also ich war total verkrampft, ich war nicht spontan, ich habe kein Wort rausbekommen, es war total schlecht gewesen. Und hat sie mir nahegelegt, dass du, Alex, ich mag dich, aber das ist nichts für dich. Und ich habe dann aber gesagt, ich weiß, dass das nichts war und ich glaube aber ganz fest daran, dass ich das kann und dass ich da reinwachsen kann. Und sie soll mir bitte eine Chance geben. Also habe wirklich dann einmal Mut zusammengenommen und gesagt, ich will das unbedingt lernen und ich werde es dann auch schaffen. Und sie hat mir die Chance gegeben. Und später hat sie mir erzählt, weil ich mich auch wirklich, bin da wirklich aufgeblüht. Ich habe das so geliebt. Und das hat mir auch für mein späteres Leben so viel gegeben. Sie hat mir dann später gesagt, dass das letzte Mal war, dass sie so einen Eingangstest gemacht hat, weil sie gesehen hat, dass das so nicht funktioniert.
Das ist klug.
Ja, und ich bin, kannst du dir vorstellen, wie dankbar ich ihr dafür bin, dass sie mir die Chance gegeben hat. Es hat vieles, was danach gekommen ist, überhaupt erst möglich gemacht. Also vor Publikum zu bestehen, das ist nicht einfach so, dass man sich da mal oben hinstellt, sondern da muss man
ganz. Man stellt sich das immer so einfach vor, auch oft.
Das ist für dich auch nicht einfach gewesen, oder?
Nee. Das Schlimmste ist, wenn die Stimme beim Vorlesen bebt. Also das ist wirklich ganz schwierig zu verhindern. Oder wenn man sich mitten im Satz verschluckt oder so. Naja, es gibt vieles, worüber man da stolpern kann. Es gibt viele Hürden, die man da nehmen muss, wenn man vor Publikum was vorträgt, vortanzt, was weiß ich. Aber im Grunde, wenn man ein Ziel vor Augen hat und weiß, wie der Ablauf ist, dann muss man einmal tief durchatmen und dann kann man da auch durchlaufen, so ein bisschen.
Also du hast es geschafft und bestimmt gibt es auch mal vielleicht einen wackeligen oder einen schwachen Moment, aber was hast du denn dann noch erlebt? Also ich weiß, du hast beim Casting mitgemacht für eine Synchronsprecher, Stimme für eine Kinderrolle.
Ja, also.
Erklär, was ist das, was das war?
Das war für Netflix. Da haben die eben Leute gesucht, die leserfahren sind und die mit ihrer Stimme zum Beispiel jüngere Rollen, weil Netflix und andere Sender oder was das ist, eben Kinder brauchen, auch ja, für die jüngeren Rollen, die dann jüngere Rollen eben sprechen wollen. Und dann waren wir bei diesem Casting mit Andrea Aust. Und das war in so einem riesen Gebäude, da hingen überall Bilder von Schauspielern, das weiß ich noch. Und dann wurden die in so ein Studio eingeladen, die Teilnehmer, immer einzeln, und haben da versucht, die Rollen zu sprechen, die von so einem Film da abgespielt wurden. Ich hatte Wednesday, glaube ich, so hieß der. Ich kenne das kaum, ab und zu sieht man den Aufdruck auf T-Shirt oder so. Das ist irgend so ein Gruselfilm, glaube ich. Und da habe ich versucht, sozusagen das auf gut Glück zu synchronisieren. Ich weiß nicht, ob ich da zu den Besseren zählte. Wir haben da wenig Rückmeldungen bekommen, fand ich. Aber bisher hat Netflix uns auch noch nicht gebraucht.
Scheiße, du, aber man muss so Sachen einfach machen, weißt du? Egal, was am Ende bei rauskommt. Und auch das ist ein Training. Und irgendwann musst du, also aus dem Rückspiegel, hör auf den alten weißen Mann. Also ich habe viel erlebt, viele. Manchmal habe ich gewonnen, oft habe ich verloren. Aber im Rückspiegel, wenn du später zurückkommst, dann hat alles Sinn gemacht. Also auch jede Niederlage, ob was, wo man in der Sackgasse eingeboren ist, das ist alles wichtig für das, wo man dann irgendwann rauskommt. Ich glaube ganz fest daran, dass du irgendwo rauskommen wirst, was ein besonderer Weg ist. Jetzt warst du beim Bundesfinale. Also das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, aber so lange auch noch nicht. Beim Bundesfinale vom Vorlesewettbewerb.
Ja, das war im Mai, glaube ich.
Oh, das ist wirklich. Also ich weiß, in deinem Alter ist das quasi schon ein halbes Leben her, aber es ist jetzt noch eigentlich erst ein paar Monate her. Und,
okay.
Also, wie kommt man dorthin? Also, es gab mehrere Ausscheide wahrscheinlich, ne?
Also, anfangs, als ich noch ganz klein war, so in der dritten oder so, oder zweiten auch, hat mich dieses ganze Vorlesewettbewerb-Gedingste noch nicht so interessiert. Also ich wusste, dass das gab, das war immer so ein bisschen hinten, aber ich habe mich da nie so gesehen, dass ich dafür irgendwie toll wäre. Dann hat das angefangen mit den Runden. Die fangen ja, glaube ich, die Erstis lesen noch nicht vor an der Schule. Die fangen bei jeder Schule, die da mitmacht, an einem bestimmten Termin die Kinder vorlesen zu lassen. Aus einem Buch, das sie möchten und gern haben. Und ich glaube, zuerst habe ich aus einem Schulbuch vorgelesen. Genau, das war so eine Geschichte von Helme Heine oder so. Und es ging darin um Hühnereier und eins war dann irgendwie viereckig oder so. Und so genau kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, dass wir Kekse bekommen haben, als wir fertig waren. Als ich die Jury beraten habe. Und da haben wir vorgelesen. Jeder Teilnehmer aus einer Klasse. Die Zweiten gegen die Dritten, Vierten gegen die Fünften. Was die Sechsten gemacht haben, weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich als Zweitklässlerin gegen die Drittklässler gewonnen. Und dann ging es immer weiter. Bei der nächsten Runde war es Dritte gegen Vierte. Da habe ich das wilde Pack vorgelesen, den zweiten Band. Und dann ging es weiter, Vierte gegen Fünfte. Da habe ich das wilde Pack, den letzten Finalband vorgelesen. Und dann Fünfte gegen Sechste, da habe ich...
bist du mal ein Jahr jetzt weiter, ja?
Von Cornelia Funke vorgelesen.
Und Fünfte gegen Sechste heißt, das war jetzt erstmal bei euch in der Schule gewesen? Oder? Mhm. Also, erstmal war das so schulinterne Wettbewerbe gewesen.
Nur schulintern. Mhm. Und wenn man dann, was sehr unwahrscheinlich ist, gegen die Sechsten gewonnen hat, also dann war man ja quasi der beste Leser der Schule, dann ging es weiter. In eine Runde, die außerhalb der Schule stattfindet. Da wurden alle Schulen aus dem Landkreis wurden da versammelt. Das waren insgesamt 13 Teilnehmer mit mir oder so. Und dann haben die vorgelesen, das war in der Stadtbibliothek, und haben auch wieder Bücher vorgelesen. Und wenn man da gewonnen hat, kam man in den Ausscheid
fürs Land Brandenburg?
Ja, glaub schon. Und dann ging es weiter zuerst für irgendwie Brandenburg Ost oder so. Das wurde nochmal in Bereiche gegliedert, dann für ganz Brandenburg. Und wenn man ganz Brandenburg gewonnen hat, dann war man eben der beste Leser Brandenburgs. Und dann...
Bis dahin hast du es geschafft, oder?
Und dann ist man beim Finale angetreten.
Also du bist die beste Leserin Brandenburgs, kann man schon sagen. Und das hat dich qualifiziert dann für Brandenburg im Bundesfinale.
Für das Bundesfinale.
Wo vermutlich 16 Teilnehmer waren, weil wir nämlich 16 Bundesländer haben. Also das ist echt eine riesengroße Ehre. Also was heißt Ehre? Also es ist ja hart verdient. Aber es ist ja wirklich dir auch. Also ich würde dir so gerne zuhören, aber die Gelegenheit, die muss ich dann später nochmal haben. Wenn man die Chance hat, dir zuzuhören, da soll man die unbedingt nutzen. Und der Grund, warum du es geschafft hast, war, weil du einfach am Ball geblieben bist?
Ich habe geübt. Also eigentlich hatte ich gar nicht das Ziel, irgendwie, irgendwann, irgendwas zu gewinnen.
Hast du einfach gern gelesen?
Ich habe einfach gelesen, weil es mir Spaß gemacht hat. Weil ich neue Bücher kennenlernen wollte. Das war eigentlich das Hauptziel. Ich wollte ein Buch fertigstellen und das nächste lesen und einfach das alles kennenlernen. Ich wollte natürlich auch in Deutsch besser werden. Deshalb habe ich auch ein bisschen gelesen. Mhm. Vielleicht wollte ich damit auch mal andere beeindrucken. Ich weiß noch, meine Lehrerin, die wir von der ersten bis dritten hatten, hat mich vor der Klasse ab und zu was vorlesen lassen aus Büchern, die sie mitgebracht hatte. Es war sehr schön. Und ich habe das gemocht, auch vor anderen vorlesen zu können, weil man eben die Chance hatte, sich so ein bisschen zu beweisen. Es war natürlich aufregend, aber wenn man es dann geschafft hatte, war es irgendwie ein tolles Gefühl. Aber ich hatte nie irgendwie das Ziel damit, irgendwie außerhalb der Schule toll rauszukommen. Und ich habe einfach weitergelesen. Ich mag die Bildung von Wörtern. Und wenn man dann so vor sich hin liest, ich mag es auch, wie ich die Stimme verstellen kann, auch wenn es manchmal mühsam ist. Und ich mag das einfach. Und Ich finde, es ist schwierig zu erklären. Ich fand das schön, immer. Und finde es auch jetzt noch schön. Und wenn ich die Zeit dazu finde, dann lese ich mir gern eben selbst vor. Weil ich das Gefühl habe, dann so ein bisschen meine eigene CD zu sein.
Es war gerade am 12.09., also eigentlich genau vor einer Woche, fast vor einer Woche, war auch nochmal eine besondere Veranstaltung. Und zwar warst du beim Internationalen Literaturfestival in Berlin. Was war das nochmal? Das klingt ja auch total spektakulär.
Also das war eine Veranstaltung. Die Leute, die das organisiert haben, sind, glaube ich, auf uns aufmerksam geworden, weil ich am Bundesfinale teilgenommen habe.
Ja, klar.
Und weil ich die Landessiegerin von Brandenburg bin, hat man mich da engagiert. Die Landessiegerin von Berlin liest da auch vor. Klar, es findet in Berlin statt. Warum sollte die da nicht vorlesen? Also die hat da auch vorgelesen, aber an einem anderen Termintag. Und dann habe ich da vor Schulklassen vorgelesen. Das fand in der Nähe von der Universität der Künste statt. Da sind wir vorbeigelaufen, als wir da waren. Und die Universität ist ein schönes Gebäude. Auch das, wo es stattfand, war, also das Gebäude war riesig. Und da sollte ich halt drin vorlesen, in einem riesen Saal. Selbst der Saal vom Vorlesewettbewerb war nicht so groß. Und ich hatte eine Textstelle rausgesucht aus einem Buch, das die mir vorgegeben haben. Das hieß 12 Stockwerke. Von zwei isländischen Autorinnen. Und die habe ich da auch getroffen. Das war wirklich schön. Die haben mir das Buch signiert. Das haben wir nämlich im Internet bestellt. Und dann habe ich da vorgelesen, den Text. Darin, also in dem Buch, geht es um ein Mädchen, das mit ihrer Familie, ihrem älteren Bruder und ihren Eltern auf eine Insel fährt mit der Fähre, weil ihre Oma sich das Becken gebrochen hat und eben noch bei vielem Hilfe braucht, wenn sie aus dem Krankenhaus rauskommt, als sie aus dem Krankenhaus rausgekommen ist. Und dann stellt sich aber heraus, dass sie die Oma nicht so richtig, die Oma akzeptiert sie nicht so richtig und ist ihnen nicht so gewogen, sag ich mal. Die gesamte Bevölkerung lebt in einem riesigen Hochhaus und die Insel ist winzig und in diesem riesigen Hochhaus mit 12 Stockwerken leben eben alle Leute. Und Dagny glaubt zuerst, dass sie dann Urlaub macht, das heißt, so heißt das Mädchen. Aber dann stellt sich heraus, dass sie mit der letzten Fähre für dieses Jahr dahin gefahren sind. Und das heißt, die Fähre kommt erst nächstes Jahr wieder. Und dann müsste sie den ganzen Winter da bleiben mit der grässlichen Oma und den ganzen Einheimischen in dem Hochhaus, die ihnen allen misstrauen. Ich fand das Buch lustig. Es geht darin auch ein bisschen um Umwelt und Recycling und so und wie man mit Bewegungsenergie Strom herstellt. Das ist ganz lustig. Da haben sie so einen Spielplatz im Hochhaus, also so eine Art Turnhalle, und da drin sind Schaukeln aufgehängt. Und wenn die Kinder, die Schulkinder, die Schule ist nämlich auch in dem Hochhaus untergebracht, da schaukeln, dann wird durch ihre Bewegungsenergie Strom hergestellt, den sie dann auf der Insel verwenden. Das fand ich raffiniert. Also das Buch fand ich wirklich toll. Die Textstelle, da kommen sie halt gerade auf der Insel an und fahren mit der Fähre gerade dahin. Und es ist sozusagen der erste Eindruck, den Dagny von der Insel bekommt. Mit dem riesen Hochhaus und den paar Flachbauten, die schon verlassen sind davor. Und den paar Tieren, die da halt da drauf weiden. Und die Autorin, die ich da getroffen habe, die haben mir das Buch, das ich habe, signieren lassen. Das ist wirklich toll. Also ich habe noch nie von einem Autor eine Unterschrift in einem Buch gehabt. Aber ich bin mächtig stolz darauf. Das sind ja Isländer. Deshalb konnten sie meine Textstelle, die ich auf Deutsch vorgelesen habe, nicht richtig verstehen. Aber es war eine Dolmetscherin da, die das, glaube ich, übersetzt hat. Und dann war da auch noch eine Schauspielerin. Die war, glaube ich, auch Synchronsprecherin. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Die hat da vorgelesen. Und die war, also ich meine, sie war erwachsen und sie hat das auch gelernt, wirklich. Aber die war tausendmal so gut wie ich. Also die war wirklich grandios, hat die gelesen. Und irgendwann will ich so gut sein wie sie vielleicht und das auch mal studieren oder lernen oder so.
Das wäre meine Frage gewesen. Mit deinen Talenten, die du hast, weißt du schon, was du später mal werden möchtest?
Ich bin mir da noch überhaupt nicht sicher. Als ich früher in der ersten oder so war, wollte ich Konditorin werden, weil ich Kuchen hübsch fand. Da hatte ich noch nichts mit Lesen am Hut.
Das ist total plausibel, ja.
Ja. Danach, irgendwann wollte ich Bäckerin werden, glaube ich, Tierärztin.
Natürlich, ja.
Aber irgendwann wollte ich keine Medizin mehr studieren. Und irgendwann, als das Lesen dann immer mehr Präsenz annahm, habe ich mir überlegt, vielleicht will ich mal Hörspiele einsprechen. Oder Synchronsprecherin werden, die dann in Filmen die Leute synchronisiert. Aber eigentlich würde ich gern Hörspiele einsprechen. Wie Stefan Kalminski. Das ist ein Sprecher, der Hörspiele einspricht und irgendwie ist er mein großes Vorbild, was so Sprechen anbelangt und Lesen. Irgendwann will ich vielleicht so ein bisschen werden wie er. Und ansonsten vielleicht werde ich auch Botanikerin oder so oder Synchronsprecherin oder Literaturkritikerin, wenn es den Beruf gibt.
Ja, es gibt berühmte Menschen, die was gemacht haben.
Vielleicht auch Bibliothekarin oder nur Buchhändlerin. Ich weiß es noch nicht. Irgendwas, was mit Schriften, mit Buchstaben, mit Geschichte oder sonst irgendwas zu tun hat.
Aus dem Musik.
Ja, oft auch.
Vielleicht auch mit Bühne.
Ja, vielleicht.
Also ich werde das genau verfolgen. Das ist wirklich spannend. Und ich finde es auch gut, dass du dich noch nicht zu früh festlegst. Das ist ein bunter Blumenstrauß an Möglichkeiten, die da, glaube ich, offen steht. Und ich glaube ganz fest, du wirst deinen Weg gehen. Wir haben uns ganz schön verschnattert. Ich habe ja eigentlich gesagt, 90 Minuten wollen wir auf gar keinen Fall überbieten. Und wir haben die jetzt auch wirklich ausgereizt. Also die Zeit ist wirklich abgelaufen. Jetzt müssen wir uns mal hier selber zusammenreißen. Es war wirklich ganz faszinierend, dich kennenzulernen und ich bin wirklich, wirklich gespannt darauf, dich weiter miterleben zu dürfen. Also wenn man jemand erstmal dann fokussiert hat, dann, also gerade so in Oranienburg, ne, und jemand verfolgen darf, dann ist, man sieht dann irgendwann wirklich immer die gleichen Leute. Das kann ich dir schon sagen. Wenn du jetzt schon etwas so Außerordentliches gemacht hast, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du auch in Zukunft auf fallen wirst und ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen Lebensweg und du kannst bei dem, was du jetzt schon erreicht hast, wahnsinnig, wahnsinnig stolz sein und deine Eltern sind ganz sicher auch. Ich danke dir.
Ich danke Ihnen.
Und jetzt wünsche ich den Hörern alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.